Wir haben gerade gebetet für die Schulkinder, für die, die neu eingeschult worden sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie ihr es praktiziert, wenn ihr betet. Ich habe es so gelernt in meiner Kindheit, als ich in der Gemeinde aufgewachsen bin, da faltet man die Hände. Etwa so. Denn man möchte natürlich nicht, dass die Hände irgendwie rumfuchteln. Und man schließt die Augen. Man schließt die Augen und vielleicht senkt man auch den Kopf, damit man nicht abgelenkt ist von Dingen, die um einen herum sind. Ich weiß nicht, welche Körperhaltung ihr gerade beim Beten gehabt habt, als wir für die Schulkinder gebetet haben. Aber ich hatte so die Hände gefaltet, auch im Stehen und den Kopf leicht gesenkt mit Augen zu. Wem ging das auch so? So, viele von euch. Okay, einige haben vielleicht auch den Kindern dann zugeschaut. Aber so bin ich aufgewachsen. Und das ist eine Art, wie man beten kann. Es ist aber nicht unbedingt die Art, sondern nur eine. Und es gibt auch Arten, und die wollen wir heute mal kennenlernen, wie man noch beten kann, die unter anderem mit der Körperhaltung zu tun hat, aber auch vom Inhalt. Denn manchmal ist man ja auch vom Inhalt sehr begrenzt, wie man betet. Man kann auch anders beten. Und heute nehmen wir den Psalm 121 uns vor Augen und wollen von diesen Psalmen lernen. Lernen, wie man auch beten kann. Im Psalm 121 steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich hebe meine Augen. So fängt der Beter im Psalm an. Ich hebe meine Augen. Also ganz anders als ich schließe meine Augen und neige meinen Kopf. Dieser Psalm wird von jemandem gesprochen, der gerade pilgert. Es ist ein Wallfahrtslied. Die Israeliten sind öfters mal im Jahr zum Tempel in Jerusalem gewandert, haben sich aufgemacht oder sie sind auch davon zurückgegangen. Und dieses Wallfahrtslied wurde gesungen, während man gewandert ist, während man gepilgert hat. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Auf dem Weg sieht der Pilger die Berge, die er durchstreift. Er sieht etwas Großes und Erhabenes, aber für den Beter, er sieht da auch etwas Bedrohliches. Er sieht diese großen Berge, gefährliche Berge, die ihn auch einschüchtern. Und diesen Weg durch die Berge muss er nun laufen. Er schreitet durch die Wege, die dort sind. Und in diesem Berg muss er vielleicht sogar schlafen, weil er nicht an einem Tag nach Jerusalem gehen kann oder von Jerusalem zurück nach Hause. Die Wege sind dort vielleicht manchmal sehr eng. Man droht abzustürzen oder man ist in irgendeiner kleinen, engen Felsspalte und in dieser Spalte sieht man vielleicht kaum noch den Himmel. Und es lauern noch andere Gefahren in den Bergen. Wilde Tiere, Berglöwen, Schlangen, Aber nicht nur Tiere, vielleicht lauern auch noch Räuber, die einen überfallen. Wir lesen das im Neuen Testament, wenn wir die Erzählung vom barmherzigen Samariter uns in Erinnerung rufen. Ein Jude auf den Weg und er wird überfallen. Und der Beter sieht am Anfang seine Probleme. Er sieht das, was ihm Angst macht. Er öffnet die Augen und verschließt sie nicht davor. Er schaut die Angst an. Was sind deine Berge des Lebens? Was musst du anschauen? Was macht dir Sorge? Was macht dir Angst? Was sind deine Probleme? Unsere Berge heute sind vielleicht die Unsicherheiten des Lebens. Es sind Sorgen, die wir haben. Was ist denn heute schon noch sicher? Was können wir heute noch garantieren? Geld? Geld kann schnell weggehen. Es ist kein Garant, dass man immer Geld hat. Zum Beispiel durch die steigende Inflation wird es einfach wertlos. Man kann arbeitslos werden, man verliert seinen Job und dann kann man auch seinen Unterhalt nicht mehr sich leisten. Wir haben es auch schon in der Vergangenheit immer wieder von Menschen gelesen oder auch von Menschen gehört, die investiert haben in etwas und dann ist es doch schief gegangen und der Wert in die Anlagen, der ist verloren gegangen. Oder wenn die Firma, in der man arbeitet, pleite geht, dann hat man nichts mehr. Man ist auf Hilfe angewiesen. Eine Zeit der Unsicherheit. Aber auch Gesundheit. Wer kann garantieren, dass du immer gesund bist? Keiner. Und was ist mit Frieden? Gerade ganz aktuell und uns ins Bewusstsein geschossen, Frieden kann aufhören. Viele Menschen sind auf der Flucht. Hier in Deutschland haben viele Menschen Angst, dass sich der Krieg ausweitet und dass wir involviert werden. Viele Menschen haben Angst, dass ein Despot für etwas Unglaubliches fähig ist. Unsichere Zeiten, Unsicherheiten des Lebens. Und das macht uns Sorgen, das belastet uns. Und das sind unsere Berge. Aber es gibt nicht nur diese Unsicherheiten, es gibt auch noch andere Dinge, zum Beispiel Überlastung. Überlastungen, die wir haben. Berge an Arbeit. Ob nun Schüler, Studenten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, alle haben irgendwie etwas zu tun. Es gibt Phasen in unserem Leben, die uns an die Grenzen der Belastbarkeit bringen und manchmal auch darüber hinaus. Ein enormer Lernstress für Schüler oder Studenten, wenn die Prüfungsphasen beginnen. Arbeitsaufträge, die jetzt ganz schnell noch erledigt werden müssen. Oder auch die Verantwortung für andere Menschen, die man als Arbeitgeber hat. Und wenn das nicht schon genug wäre, haben wir ja auch untereinander und miteinander unsere Probleme. Beziehungsprobleme, die erdrückend sind und uns emotional manchmal richtig auslaugen. Jeder hat so einen Berg, jeder sieht diese Berge vor sich. So schleppt jeder etwas mit sich herum, du und auch ich. Manchmal hat man den Eindruck, sein Leben ist einfach voll. Ich möchte noch mal ein anderes Bild nehmen, und zwar, wenn wir unser Leben als Schüssel vorstellen. Und da kommt immer mehr hinzu. Und irgendwann laufen wir auf dem Zahnfleisch. Irgendwann wird es immer mehr, was wir leisten müssen. Und irgendwann läuft das Fass auch über, weil wir einfach nicht mehr können, weil alles zu viel geworden ist. Man weiß nicht, wohin die Zukunft geht, und das macht einen Angst. Und an dieser Stelle fragt der Pilger: Wo kommt denn meine Hilfe her? Wo kommt meine Hilfe her? Und der Beter bekommt eine Antwort. Von wem? Von einem anderen Pilger. Wir müssen uns das so vorstellen, dass sich die Pilger unterwegs in Gruppen zusammentrafen und gegangen sind. Die sind nicht unbedingt immer alleine gelaufen, sondern wenn sie einen weiteren Pilger auf dem Weg begegnet sind, haben sie sich zusammengeschlossen. Und wenn nun dieses Lied, Psalm 121, gesungen wurde, dann stellte einer die Frage und ein anderer antwortete. Es ist ein Wechsel zwischen Frage und Antwort. Und die Antwort ist ein Zeugnis und ein Bekenntnis. Meine Hilfe kommt vom Herrn, denn er ist größer als das, was wir gerade sehen. Er ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit dieser Antwort kann der Beter weiter als die Berge sehen. Und vielleicht gehen wir mal wieder zurück an die Schüssel. Das, was zum Überlaufen kommt, wird von jemand anderen aufgefangen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das, was ich nicht mehr aushalten kann, das fängt der Herr auf. Das, was für mich zu viel ist, das nimmt sich der Herr an. Er sieht unsere Schwierigkeiten des Lebens. Und er sieht, dass es verzwickt ist. Und manchmal kann da einfach ein anderer Mensch nicht mehr helfen. Da muss einer her, der größer als alles andere ist, her. Und wer ist er? Es ist der Gott. Wer kann dann trösten? Wer kann dann ermutigen? Es ist der Schöpfergott. Menschen können irgendwann nicht mehr diese Last aushalten, und es gibt Menschen, die können nicht immer helfen. Es muss also eine Macht sein, die höher ist als das, was jetzt gerade da ist, was wir jetzt gerade sehen. Und der Beter blickt auf. Auch wenn er in einem Felsspalt vielleicht noch ist, sieht er vielleicht noch ein Stückchen Himmel und sagt: Gott ist größer als das alles. Gott ist größer als die Berge. Und so können wir unsere Perspektive im Gebet auch für das öffnen, was uns Probleme macht. Aber dann auch weiter gucken und sagen: Es gibt diesen Schöpfergott, der viel, viel, viel größer ist als das, was ich gerade sehe. Man darf das Leid und den Schmerz, den man hat, benennen. Man darf es aussprechen. Es ist gut. Und dann schaut man darüber weiter hinaus auf den Schöpfer. Und mit dieser Perspektive kann man erkennen, dass das, was einem eigentlich bedrückt, viel, viel kleiner ist, weil Gott so viel größer ist. Gott ist größer als unser Leben und all unsere Probleme. Und was für eine wunderbare Perspektive, die mir dann auch Hoffnung gibt und mich ermutigt. Des Weiteren, in Vers 3, bekommt der Beter noch einen Zuspruch. Er wird gesegnet, so wie wir es heute auch mit den Kindern gemacht haben. Und das Schlüsselwort hier ist, dass der eine dem anderen immer sagt: Du wirst behütet. Du wirst behütet, behütet, behütet. Das geht mehrere Verse so in dem Psalm weiter. Du wirst behütet. Und damit soll zum Ausdruck kommen, dass der Herr nahe ist. Er ist da. Er ist mit dir unterwegs. Er begleitet dich. Er ist sozusagen dein Hut, der dich schirmt. In Hut steckt ja auch in dem Wort behüten drin. Und jetzt noch mal eine ganz andere Schiene. Es gibt eine schöne Ableitung des hebräischen Wortes Hüter. Auf Hebräisch heißt Hüter Schomer. Und ihr habt vielleicht schon mal den Ausdruck gehört, Schmiere stehen, oder? Schmiere stehen. Das kommt aus dem Jiddischen, in dem auch Schomer verwendet wird. Und es bedeutet letztendlich, da hält einer Wache. Schmiere stehen ist in unserem Sprachgebrauch vielleicht ein bisschen negativ gemeint, aber hier in diesem Sinne ist es positiv. Da ist jemand, der steht für dich Schmiere. Da ist jemand, der wacht über dich. Der sieht, wenn etwas kommt und er ist ganz nah. Er ist ganz nah bei dir. Es ist da, er ist da auf deinen Wegstrecken des Lebens. Und er hat immer seine Augen auf. Der Psalmbeter sagt über Gott, Gott schläft nicht. Welcher Mensch kann schon wirklich versprechen, ich bin immer für dich da? Ja, wir sagen das manchmal so. Du kannst mich anrufen, jederzeit. Ja, aber ist man dann auch jederzeit erreichbar? Dann geht doch vielleicht die Mailbox an oder man ist auf der Arbeit, man kann gerade nicht abnehmen, man hat etwas zu tun, man hat Verpflichtungen, denen man nachgeht und ja, man schläft auch irgendwann mal. Es gibt Menschen, die schlafen kurz, nur 4 Stunden oder so, aber die meisten schlafen noch 6 bis 8 Stunden. Ich bin jederzeit für dich da. Wer kann das versprechen? Es gibt Zeiten auch, da ist man ja selbst so erschöpft und belastet, dass man gar nicht helfen kann. Man kann nicht ununterbrochen Menschen helfen. Wir versuchen es immer wieder und merken auch selbst, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir helfen wollen, weil wir es einfach nicht schaffen, weil unsere Kapazität am Ende ist, weil unser Akku auch mal einen Leerstand hat. Und das ist vollkommen okay, auch mal eine Pause einzulegen. Denn ein anderer hat ja versprochen, ich bin immer da und ich schlafe nicht. Ich habe immer meine Augen auf. Gott ist immer da. Und das erleichtert mich auch als Helfer, denn das darf ich auch, dann darf ich mich auch mal ausrufen, denn Gott hat versprochen, immer da zu sein. Er ist da, wenn du drohst abzurutschen oder wenn der Fuß entgleiten möchte. Er ist der Schatten, also er ist da, um dich zu schützen. Im alten Orient galt der Schatten als eine Wirkung. Der Schatten ist eine Wirkung einer Person. Und das soll ausdrücken, der Schatten ist der Schutz, also die Wirkkraft Gottes. Er schützt dich vor der brennenden Sonne. Er schützt dich vor dem, was auf dich einprasselt, das, was manchmal so sticht und brennt. Und er ist bei dir, wenn der Mond scheint. Ja, der Mond. Der Mond galt damals als ein magischer Himmelskörper. Und er hatte negativen Einfluss auf die Welt. Wenn der Mond leuchtet, hatten die Menschen Angst, dass dämonische Kräfte plötzlich auf sie einwirken. Und der Beter sagt, Gott beschützt dich auch, wenn der Mond scheint. Auch wenn die Angst über dich kommt, wenn dich nachts etwas quält, wenn die Gedanken dich nicht mehr in Ruhe lassen, Gott behütet dich. Ja, manchmal treiben uns die Sorgen. Und der Pilger ruft uns auch in die Gegenwart zu, Gott ist bei dir. Er ist auch in der Nacht da. weil er nicht schläft. Und der Herr behüte dich vor allem Übel. Es gibt andere Menschen, die etwas Schlechtes wollen, so wie die Räuber auf den Wegen oder auch andere Sachen oder Menschen, die dir Böses zusprechen. Er behüte deine Seele, dein Leben. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, heißt es. Was bedeutet dieser Zuspruch für mich und für dich? Als erstes natürlich etwas Ermutigendes. Es ist aber auch ein Segen, denn ein Pilger spricht diesen Segen einem anderen Pilger zu. Was ist, wenn wir so beten würden? Was ist, wenn wir auch mal andere in unserem Gebet segnen? Was ist, wenn wir versuchen, mit Gottes Aussagen und Verheißung einem Menschen zu ermutigen? Was ist, wenn wir mit Gottes Augen versuchen, diesen Menschen zu betrachten und versuchen zu fühlen, was möchte Gott dieser Person Gutes sagen? Oft ist es ja so, wir beten und dann sagen wir, bitte Herr, greif in das Leben des anderen ein. Und das ist okay und das ist richtig. Aber der Beter geht noch weiter. Er spricht einen Segen aus. Gott behüte dich. Also nicht so im Sinne von Gott, könntest du bitte den irgendwie schützen, sondern er spricht es dem anderen Beter zu. Gott behüte dich. Es ist keine Bitte an Gott, sondern es ist ein Zuspruch an den Menschen. Ich sehe den Menschen in Gottes Augen und denke, dass Gott etwas Gutes mit diesem Menschen vorhat und ich spreche das aus. Und wenn wir das tun, wenn wir so beten, wenn wir einen Segen aussprechen, dann müssen wir uns aber trotzdem vor Augen führen, dass wir über diesen Segen nicht wirklich verfügen. Denn er kommt allein von Gott. Aber wir dürfen stellvertretend für Gott anderen Menschen etwas zusprechen. Und deswegen benutzen wir auch den Konjunktiv. Gott behüte dich. Er möge dich schützen. Alles im Konjunktiv formuliert. Weil wir nicht über diesen Segen verfügen, aber diesen Segen von Gott zusprechen wollen. Was würde passieren, wenn wir nicht nur für andere Menschen beten, sondern ihnen einen Segen zusprechen? Was würde geschehen, wenn wir ihnen die Verheißungen, die in der Schrift stehen, über ihr Leben aussprechen würden? Ich denke, diese Menschen werden durch solche Gebete ermutigt, gestärkt und getröstet, weil das Wort Gottes sich in ihr Leben dann verankert, weil wir stellvertretend einen Segen über sie aussprechen, wird es einen Einfluss auf ihr Leben haben. Am Schluss betet der Pilger, der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Wir gehen raus in den Alltag und dort soll er mich behüten. Und am Ende des Tages komme ich wieder zurück und auch das Einkehren nach Hause soll behütet sein. Aber dieser Bibeltext geht noch viel, viel weiter. Gott soll dich auch bei deinem Gehen an der Schwelle des Lebens behüten. Also wenn du anfängst zu sterben, abzunehmen, er soll dich behüten in die Ewigkeit hinein. Er soll dich behüten in den Übergang zum Himmel. Behüten auf dem Weg in das Reich Gottes, in das Paradies. Und dort wartet Gott mit offenen Armen auf dich und auf mich, weil er uns gerne bei sich haben möchte. Und das ist auch nochmal eine andere Perspektive, die wir von dem Psalm lernen können. Verharre beim Beten nicht im Hier und Jetzt, sondern schau auch nach vorne. Schau auf das, was auch noch sein wird. Der Psalmist hat diese Perspektive Ewigkeit. Wie würden sich unsere Gebete verändern, wenn wir auch diese Perspektive mit einschließen, wenn wir beten? Wenn wir sagen, Gott will uns eigentlich im Paradies haben. Wie würde sich unser Gebet ändern, wenn wir das auch anderen zusprechen würden? Mein Eindruck ist, dass, da nehme ich mich auch selber nicht heraus, sondern mit hinein, wir beten sehr gegenwartsbezogen, ohne diese Perspektive Ewigkeit mit einzubeziehen. Natürlich hat auch es sein Recht, dass wir im Hier und Jetzt die Dinge benennen, dass wir die Probleme sehen, die wir haben. Und das ist gut so. Aber das ist nicht alles. Gebet kann vielschichtiger sein. Wir müssen nicht so einseitig sein und im Hier und Jetzt bleiben mit unseren Worten, die Probleme im Vordergrund lassen. Wir können im Gebet noch viel mehr als unsere Sorgen und Nöte aussprechen. Wir können einander zusprechen, Gott sieht dich. Du stehst in seinem Buch des Lebens. Du kommst in den Himmel. Und dabei sollten wir uns aber hüten, unsere eigenen Vorstellung, wie Gott handeln soll, über jemanden auszusprechen. Viele Menschen haben ihre Vorstellung, wie Gott am besten wirken soll. Eine Denkweise, die es früher gab und heute noch gibt. Früher dachten die Juden an einen Messias, der kommen soll, um sie von den Römern zu befreien. Und dann kam Jesus. Jesus, der versprochene Retter, der nicht die Römer vertrieb, der nicht irgendwie alles gut machte auf dieser Welt, der kein Königreich auf Erden aufbaute. Und doch hat er den Menschen geholfen. Aber auf eine andere Art und Weise. Jesus, Jeschua heißt, Jahwe hilft, Jahwe rettet, und er hat gerettet. Gerettet vom ewigen Tod. Jesus hat nämlich den Weg in die Ewigkeit, also in den Himmel, eröffnet. Und so hat er der ganzen Menschheit geholfen, nicht nur den Menschen damals, sondern uns auch heute. Und wenn wir diese Perspektive, die Perspektive Ewigkeit in unser Gebet mit einschließen, dann sollten wir uns hüten zu sagen, wie Gott wirkt, sondern einfach nur, dass er in deinem Leben wirkt. Und damit, mit dieser Perspektive Ewigkeit, können wir Ruhe finden, können wir ermutigt werden, können wir Trost erleben, selbst bei Krankheit. Man kann Stärkung erfahren. Und all das führt uns der Psalm vor Augen. Es ist ein Perspektivwechseln beim Beten. Mal die Augen aufmachen. Schau die Probleme, die Nöte und die Sorgen an. Schau dann auf Gott, der viel, viel größer ist als das, was wir eigentlich gerade erleben. Und öffne die Augen und schaue die Menschen an, die mit dir unterwegs sind. Schau sie mit Gottes Augen an und versuche zu erspüren, was Gott diesen Menschen jetzt zusprechen möchte. Und dann segne sie. Und zum Schluss haben wir gelernt, in die Zukunft zu schauen, auf die Ewigkeit schauen. Und letztendlich tun wir das auch, wenn wir heute Abendmahl feiern. Wir schauen auf das, was Jesus getan hat und auf das, was uns in der Zukunft erwarten wird. Und zwar das ewige Leben beim geliebten Vater. Amen.